Zu erfolgreich nach dem Sieg gegen Ried zieht man beim SKN die Reißleine. Das Hedel-Imperium vergrößert sich. Und wie konnte man diesen Treffer bitte nicht geben? Wir kalibrieren die Abseitslinie. Zwarer Konferenz, Episode 104. Why always Fetahu?
Kann ich loslegen?
Kann ich los. Das ist
Jalek, oder?
Das heißt Problemas.
Ich schau A.
Liga 2.
Warte, wie nochmal?
Mein Gott.
Sagt ihr mir?
Ich schau A.
Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir sogar das gar nicht an.
Es gibt Dinge, die ergeben einen Sinn und dann gibt es Liga 2. Du gewinnst beim großen Titelkandidat Nummer 1 mit 4:2 und entlässt dann easy cheesy den Trainer. So passiert in St. Pölten. Ich verstehe es nicht ganz. Wie überrascht warst du vom Abgang von Alexander Kitzhoff in St. Pölten?
Ja, jetzt vor allem nach dem Erfolg schon. Also man muss ja auch sagen, ja okay, neun Runden sind gespielt, 9 Punkte am Konto, nicht die Ansprüche von St. Pölten. Aber mit diesem Sieg bei der SV Ried sind sie auf den 11. Tabellenplatz vorgerückt. Das ist die beste Platzierung bislang in dieser Saison. Deswegen, warum halt wirklich, wenn es jetzt eigentlich scheinbar bergauf geht, dass man jetzt auf einmal den Trainer stanzt. Für mich war das schon im Vorhinein, glaube ich, beschlossene Sache, dass egal wie es gegen Ried ausgeht, dass sie in Gitzhoff zur Länderspielpause stanzen.
Ja, ich kann es mir sonst auch nicht vorstellen, denn wie du sagst, jetzt die letzten Partien, die waren jetzt gut. 7 Punkte in den letzten 4 Spielen, darunter eine knappe Niederlage gegen den Tabellenführer Admira, wo man auch wirklich sehr gut dagegen gehalten hat. Also ich hätte mir jetzt nicht gewundert, wenn man das vielleicht vor 2-3 Wochen schon gemacht hätte, diese Entlassung von Alexander Gitzhoff, denn da hat man wenig bis gar keine Entwicklung, finde ich, gesehen beim SKN, beziehungsweise war das wirklich nicht so schön anzusehen, was man da von den Wölfen gezeigt bekommen hat, von dem er überraschend zu jenem Zeitpunkt, vor allem weil man eben das Gefühl hatte, dass man langsam, aber sicher dann eben dann doch auf Touren kommt. Und ich glaube auch, dass es im Grunde im Vorhinein schon beschlossen war. Das erinnert ja so ein bisschen auch an die Zellhofer-Entlassung bei der Vienna. Das haben uns auch die Kollegen vom First Vienna News angemerkt. Damals kam es nach einem 1:0 gegen den TSV Leoben zu jener Zeit wirklich das Team in Liga 2 zum Ende.
Ja, ich habe mir die Ergebnisse davor schon von der Vienna angeschaut und da haben sie halt eben aus den letzten 4 Spielen, bevor es zum Sieg gegen Leoben kam, genau 2 Punkte geholt. Also das schreit eigentlich auch ziemlich danach, dass es davor schon, egal wie es gegen Leoben ausgeht, halt eben dann haben wir einen Alex Zellhofer raus. Ja, Vienna 1:0 gewonnen, dann war ja schon ein Erfolg und dann haben sie ihn auch vor die Tür gesetzt. Botscherter Zeitpunkt. Also ich verstehe sowas halt eben nicht ganz, vor allem beim SKN haben sie auch wieder eine Truppe einfach zusammengewürfelt. Ja. Ich meine, da ist ja eigentlich auch kein Stein auf dem anderen geblieben. Du hast eigentlich Stammspieler wie Tadic, ist eh nur Torschützenkönig geworden letzte Saison, gestanden, also eigentlich auf die Tribüne verbannt, Stefan Nutz halt eben ebenso. Jetzt wird es halt eine Länderspielpause geben mit sogar guten Ergebnissen und einem Aufwind, wo Gitzhoff vielleicht diese Truppe noch ein bisschen formen könnte. Ja. Und dann haust du eigentlich wieder alles über den Haufen.
Weißt du was, lesen wir doch die ganze Pressemitteilung vom SKN durch. Die war,
haben wir so viel Zeit.
War sehr überschaubar. So hat das der Verein verkündet. Alexander Gitzhoff ist nicht mehr Cheftrainer des SKN St. Pölten. Christoph Freitag, Sportdirektor SKN St. Pölten. Diese schwierige Entscheidung wurde nach sorgfältiger Überlegung und im Hinblick auf unsere strategische Ausrichtung getroffen. Wir danken Alexander Gitzhoff für seinen Einsatz und seine harte Arbeit für den Verein, haben uns jedoch entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Wer das Cheftraineramt übernimmt, wird ehestmöglich bekannt gegeben. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob diese Entscheidung jetzt wirklich vom Sportdirektor Christoph Freitag getroffen wurde oder ob ein Alexander Gitzhoff vielleicht scheinbar jetzt doch nicht so ins Konzept vom SKN-Investor FC32 passt, beziehungsweise vom Paul Francis.
Das glaube ich eher, obwohl ist ja bei der Krone, wann war das im Juni, als ein Interview eigentlich gab mit Paul Francis, wo er auch selber gesagt hat, er ist sicher kein normaler Investor.
Das zeigt er jetzt.
Das hat er auf jeden Fall schon einmal gezeigt, ja, gratuliere dazu. Sie haben aber auch, er hat unter anderem auch gesagt, wir wollen hier nicht alles ändern, sondern helfen, Dinge zu entwickeln.
12 neue Spieler hat man geholt aus 8 verschiedenen Nationen. Dafür Spieler, die sich in den letzten Jahren beim SKN entwickelt haben, mit einem Schana, Kaiblinger und den Balloff gehen lassen oder ausgeliehen. Ja,
aber so schaut auch eben keine Entwicklung aus. Ich meine, du hast 14 Wochen jetzt dann Gitzhoff als Trainer gehabt und jetzt stehst du halt eben ohne da.
Gehen wir noch ein paar Zitate dadurch von diesem Krone-Interview, denn das finde ich ja schon sehr amüsant, wenn man das jetzt in der Retrospektive anschaut. Folgendes hat er noch gesagt, Paul Francis: Wir verfolgen eine eigene Philosophie, wollen Angriffsfußball zeigen. 8 Tore in den ersten 9 Spielen, nur Stripfung und Voitsberg haben weniger Tore erzielt. Klar, das spricht dann im Grunde für ein Aus auch von Alexander Gizow. Dann hat er aber noch gemeint, wir haben in ganz Europa gescoutet. Er hat Ansätze, damit meint er Gizow, die andere nicht haben. Kann das Maximum aus den Spielern holen. Trennung nach 9 Runden. Muss man jetzt außerhalb Europas scouten?
Kann ich dir nicht ganz beantworten gerade. Aber was ich ganz interessant noch finde, einer seiner letzten Sätze ist, das hier ist ein Langzeitprojekt. Wir vertrauen auf den Prozess.
Trennung? Nach 9 Runden.
Ja.
Definiere Langzeitprojekt in Australien.
Vor allem, wenn es jetzt auch bergauf geht. Ja. Das ist halt irgendwie so, weißt du, wenn die Formkurve nach unten geht oder sonstiges oder halt einfach keine Ausreißer nach oben auf einmal drin sind, ja, oder da, weißt du ja nicht, vielleicht hat der Alex Gizow auch die Mannschaft nicht mehr erreicht, ja, kein Plan. Aber das ist alles andere als man vertraut auf den Prozess.
Zusätzlich hat er noch gesagt, wir schauen, wie wir dem Fanclub helfen können, holen jetzt alle ins Boot. Gegen Ried 6 Fans im Auswärtsblock im Vorjahr, ähnliche Jahreszeit, gleiche Anschlusszeit, waren es definitiv mehr. Das sind jetzt natürlich, sind zum Teil natürlich auch gemeine Vergleiche, denn er nennt es ja auch Langzeitprojekt und manchmal muss man, wenn man einen Verein komplett neu aufsetzt, und so will es scheinbar der SKN ja momentan machen, dann braucht es eben Zeit, muss man auch ein paar Schritte zurück machen, um dann Fans auf lange Sicht auch wieder zurückzugewinnen.
Ja, man muss aber auch generell sagen, es funktioniert so derweil auch generell mit daheim auch wenig. Also in der NV-Arena sind jetzt im Schnitt von diesen, was waren das jetzt da, 1, 2, 3, 4 Heimspielen, 1260 Zuschauer im Schnitt. Das ist schon sehr wenig.
Es ist aber immer schwer gewesen in St. Pölten.
Ich habe auch Social Media Beitrag gelesen von St. Pölten. Oder war das bei uns bei Laola 1? Ich weiß gerade nicht. Hat jedenfalls einer geschrieben, er wohnt in der Nähe von St. Pölten. Aber der Verein findet irgendwie nicht so Anklang. Deswegen fährt er viel lieber in die weiter entferntere Südstadt zu Admira. Und hofft halt eben, dass die aufsteigt. Ja.
Es ist halt schwer, du musst eben, das haben wir schon des Öfteren in den letzten Jahren immer auch diskutiert, dass dem SKN so ein bisschen die Identität fehlt. Da unterstützen natürlich jetzt diese vielen Neuzugänge nicht unbedingt, hier eine Identität zu finden. Ich glaube, man muss da intern einmal einen Weg finden, den man dann auch extern so kommuniziert, dass man dann eben auch wieder Fans irgendwie ins Boot holt. Ich finde es halt nur Start. Du hast es eh schon angesprochen, Dario Tadic und Stefan Nutz, das sind eben zwei Spieler, die man im Grunde außen vor lässt. Also das hat man auch beim Kurier gelesen, beim lieben Kollegen Alexander Huber, der da auch mitgeteilt hat in seiner Berichterstattung zum SKN, dass die auch weiterhin keine Rolle spielen werden, weil da FC32 scheinbar auf dieser offensiven Mittelfeldposition und im Stürmer andere junge Spieler forcieren möchten, um dann eben auch eine hohe Ablöse zu generieren. Jetzt frage ich mich aber dennoch, wenn eben rundherum das Werkel nicht läuft, dann bringt es halt auch nichts, wenn du auf diesen Positionen junge Spieler versuchst zu positionieren, denn dann wird eben auch nicht der Transfermarkt sich erhöhen, wenn generell das ganze Werkel nicht läuft.
Ja, stimme ich komplett zu. Ich meine, ein Malcolm Stoll zum Beispiel, ein 23-jähriger Schwede, der was ja eigentlich ziemlich spät in der Sommertransferphase gekommen ist, den hat man schon in Ansätzen gesehen, dass er es halt eben kann. Also hat er auch jetzt da schon 3 Tore erzielt. Ansonsten, ja, ich glaube, was St. Pölten auch natürlich nicht so gut tut, ist, dass ein Winfried Amor bislang nicht wirklich funktioniert bei St. Pölten. Ich meine, der hat jetzt da in den letzten 3 Spielen ist er zweimal auch nicht im Kader gestanden, hat genau nach 7 Spielen 0 Scorer auch. Ich habe mal schon von dem auch viel erwartet, eigentlich, wie er von Leoben gekommen ist, dass der ein ganz wichtiger Spieler im Angriffsspieler, dem von St. Pölten wird. Habe eigentlich auch gedacht, dass es gut funktionieren kann. Da dachte ich auch noch, dass Dario Tadic stimmt. das wäre, glaube ich, nämlich so Amor Allah, wie man oben halt deswegen nur auf St. Pölten umgemünzt. Aber jo.
Ja, weil halt anderer Stil, der momentan Fußball gespielt wird beim SKN. Ich hätte auch Amor lieber bei der Admira gesehen, weil ich glaube, das hätte richtig gut funktioniert bei der Admira, aber funktioniert auch ohne Amoa sehr gut in der Südstadt. Machen wir ein bisschen Name-Dropping. Verfügbare Trainer gibt es zu Genüge. Glaubst du an eine internationale oder an eine nationale Lösung? Wenn man eh schon ganz Europa gescoutet hat.
Also ich meine, international gesehen, du hast eigentlich sogar einen eigenen rein jemanden, der was nicht aus Europa kommt, mhm. Und zwar Masaki Moras, gibt halt eben den technischen Direktor gerade beim SKN. Ich glaube ja nicht, dass er es wird, ja. Aber wer würde auf der Hand auch einfach gerade liegen, denke ich mir.
Ich meine, nationale Lösungen bzw. Trainer, die momentan vereinslos wären, René Aufhauser, bin mir aber nicht sicher, ob der überhaupt nochmal zurückkehren möchte, ins Fußballgeschäft. Der hat jetzt sein eigenes Business, ein Dominik Thalhammer, könnte ich mir vorstellen, ein Thomas Prattl seit seinem Admira aus, gehört von ihm, und Markus Mader und Robert Weinstapel, auch die nach wie vor ohne Verein nach...
Ja, alles interessante Namen, die ich mir auch durchaus vorstellen könnte. Ich weiß nicht, ob da nicht irgendein Name aus dem Hut gezaubert wird. So à la Schwarzes Bregenz, Regi van Acker. War ja auch eigentlich so. Also für mich zum Beispiel war es aus dem Nix.
Ja, okay, aber der hat ja...
Aber das hat funktioniert.
Ja, okay, aber
und
das
der
ist
hat auch eine Vergangenheit.
Ja, der hat eine Vergangenheit. Da müsste es irgendwie eigentlich in Martin Scher wieder zurückholen zum SKN. Ja, das ist in etwa gleiches Feeling.
Aber mich würde es nicht überraschen, wenn die einfach komplett einen random Pick aus dem Hut zaubern.
Ich glaube auch, aber ich glaube, dass sie eher einen Namen holen werden, den man in Österreich noch nie gehört hat.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen.
Nur ganz kurz,
bitte.
Ich wünsche niemanden, kein Trainer, dass er entlassen wird in Liga 2. Bin aber ein bisschen traurig, dass mein eigentlicher Guess beim SV Lafnitz, das waren eigentlich die perfekten Voraussetzungen, dass da jetzt eigentlich mal aufgekehrt wird auf der Trainerposition, ja, dass mir der SKN jetzt da zuvor gekommen ist. Wie gesagt, ich wünsche es eh niemanden, ja, aber es war mein random Pick.
Für die erste Trainerentlassung.
Ja, genau.
So, der SKN ist also weiter auf der Suche nach der richtigen Mischung. Die hat hingegen Rapid 2 bereits gefunden. Die jungen Hütteldorfer rangieren aktuell auf Platz 3 in Liga 2 und das verdanken sie auch einem richtig stark aufspielenden Goalgetter. Tobias Hedl on fire. 7 Tore in 8 Spielen. Er trifft alle 101 Minuten. Stefan Hübinger will von uns wissen, sehen wir bald einen zweiten Hedlbuhr dauerhaft in Liga 1?
Ja, ich meine, er hat ja sogar schon Mitte September beim Auswärtsspiel gegen den WRC für 16 Minuten ran dürfen. Dauerhaft, glaube ich, wird es ein bisschen schwierig, was ich mir...
Die Konkurrenz ist eben brutal.
Ja, eben. Du hast halt beim SK Rapid in der Kampfmannschaft hast du einige Spieler im Angriff. Was ich mir eher vorstellen könnte, ist, dass er vielleicht im Frühjahr an einen Bundesligisten verliehen wird.
Wäre so meine Überlegung
gewesen. Weiß ich halt nicht, ob sich Rapid 2 da also nicht auch ein bisschen ins eigene Fleisch schneidet, weil wenn er halt eben gerade so gut funktioniert. Aber im Endeffekt, du müsstest ihm schon fürs Frühjahr eigentlich oben wo unterbringen.
Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das dann nicht vielleicht wieder der Schritt zu früh wäre. Mhm. Also ich kann mich noch gut erinnern, wo er vor 2-3 Jahren in Liga 2 gekickt hat und da wirklich dauerhaft, also der ist dann nicht nur als Joker gekommen, sondern hat wirklich auch viel gespielt. Da hat mir einfach nur so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt. Da hätte ich mir nicht gedacht, dass das einmal ein Spieler wird, der so 10, 15 Tore in einer Saison dann auch wirklich erzielen wird. Das hat er in der Vorsaison aber gemacht. Ich glaube, dieser Schritt zurück in die Ostliga war für die Entwicklung von Tobias Hedl essentiell, dass es jetzt auch wirklich so gut läuft. Ich meine, der hat in der Vorsaison im Grunde mit 18 Toren Rapid 2 in die Liga 2 zurückgeschossen und knüpft jetzt in dieser Saison eigentlich nahtlos an diese Leistung aus der Vorsaison an.
Ich glaube, am gescheitesten wäre es eh, wenn er die Saison in Liga 2 jetzt einfach fertig macht. Wie gesagt, vielleicht Wintervorbereitung, dass er eh mitreist halt eben mit der Kampfmannschaft, das kann ich mir vielleicht schon vorstellen, ja. Weil du eben auch gesagt hast, er hat in Liga 2 davor ja wirklich noch nicht so überzeugen können. Das stimmt, er hat jetzt 7 Tore heuer. Mhm. Der hat aber in seinen insgesamt Liga 2 Partien, in 53 Partien 13 Treffer. Das heißt, du siehst eigentlich eh schon mal diese 7, der hat jetzt schon mal mehr als doppelt so viele in dieser Saison als insgesamt in
seiner Liga 2 Karriere. Der hat wirklich sehr große Entwicklungsschritte in den letzten 2 Jahren gemacht und ich glaube, er hat sich jetzt da auch auf dem Feld gefunden, wo er dann auch hingehört. Also gerade in den letzten Jahren schon immer über die Seite gekommen, beziehungsweise im offensiven Mittelfeld. Ich meine, er ist sehr flexibel einsetzbar, aber ich glaube, gerade da als Speerspitze oder Doppelsturmspitze neben Niki Wurmbrand, haben sie ja am Wochenende gespielt, funktioniert das ganz gut. Also von dem her darf man gespannt sein auf die Entwicklung. Also nach Raimund Hedl, Niki Hedl, Tobias Hedl und ein Hedl-Burm haben sie noch in der Hinterhand. Der spielt, glaube ich, momentan in der U16 von Rapid.
Philipp Hedl, 15 Jahre Torhüter. Ja. Also ist generell lustig eigentlich von den Hedls. Also eigentlich drei Torhüter mit dem Papa. Ja. Und dann hast du eben noch einen Stürmer. Schon cool. Der ist in der U16 für Rapid halt eben gerade zwischen dem Pfosten.
Also, mal schauen, wie es da weitergeht. Aber natürlich wurde auch anderorts Fußball gespielt. Unser Rundenrückblick auf den 9. Spieltag in der Admiralliga 2. Wir starten mit Voitsberg gegen Lafnitz. Es ist endlich passiert. Voitsberg mit dem ersten Liga 2-Sieg seit 14.349 Tagen, damals im Juni 1985 gegen Casino Baden. Da war nicht mal ich oft für.
Ja, das ist arg. 39 Jahre her. Ja, ganz wichtig für Voitsberg. Also ich will nicht wissen, ob es nicht vielleicht da dann die erste Trainerentlassung gegeben hätte, hätten sie jetzt gegen Lafnitz zum Beispiel verloren. Ja.
Lafnitz weiterhin ohne Sieg,
ja,
auf der anderen Seite.
Neues Schlusslicht. Ja. Also war für Voitsberg, glaube ich, eine ganz eine wichtige Sache. Und mal schauen jetzt, wie es nach der Länderspielpause natürlich zurückkommen. Ja. Entweder können sie darauf aufbauen oder sie erhalten dann wieder einen Dämpfer.
Ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber sie haben die Sammeltonne für Altspeisefett sehr gut in Szene gesetzt. Also die Kamera hat auch draufgehalten. Wir haben das ja schon vor ein paar Episoden mal thematisiert, haben gemeint, das ist eine Mülltonne, ja. Wurden dann korrigiert, dass es eine Sammeltonne für Altspeisefett ist. Und gefällt mir gut. Auch die, aber was hältst du eigentlich von der Lichtershow? Also nach den Toren, das ist eine richtige Lichtershow in Voitsberg.
Ich war am Anfang, das erste Mal, wo ich es gesehen habe, ein bisschen verwirrt, weil ich mir gedacht habe, Jesus, was ist jetzt los? Ja, nein, und dann habe ich aber im zweiten Moment gedacht, Alter, was macht der Kameramann auf einmal? Keine Ahnung, Tor ist gefallen und dann spielt er sich an den Einstellungen und man tut mich weiß.
Vielleicht war es der Kameramann, vielleicht war es keine Lichtershow,
sondern
hey, geil!
Ja, ist eh sehr cool. Passt eh.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, viele finden das richtig geil, weil es natürlich Stimmung erzeugt. Andere finden es ein bisschen zu amerikanisch. Kommt ja so, schon so ein bisschen von der NHL, NBA und was weiß ich.
Wenn du dir allein das Voitsberg V anschaust, wo das Feuer rauskommt, ganz ehrlich, dann passt eigentlich das mit dem Licht auf, abdrehen, wie auch immer sie das machen, immer so dimmen und wieder zurück. Passt eigentlich dann ganz gut ins Konzept dazu.
Der Patrick Posch hat gefragt, beginnt jetzt der Voitsberger Lauf?
Ja, kann schon sein. Das ist ja schwierig. Ja. Ich muss ja mal schauen, gegen wen haben sie denn jetzt dann nach der Länderspielpause das Vergnügen. Da spielt Voitsberg.
Stripfing, Werner Liefering, die nächsten Spiele.
Naja, gegen Stripfing. Ja, da ist schon was drin. Stripfing ist, glaube ich, genau eine Platzierung vor allem. Da müssen sie eigentlich punkten. Geht nicht anders, weil sonst hast du gleich wieder einen Dämpfer und dann Liefering. Ah nein, Blödsinn. Dann, was hast du gesagt? Entschuldigung, Vienna. Bei der Vienna weiß man ja momentan auch nicht ganz, was man bekommt. Ja. Also gut möglich. Ich traue es nur auf jeden Fall zu, dass da jetzt der Turning Point halt eben war mit dem 2-1.
Aber reicht es auch für den Meistertitel? Der Andi aka AL08 hat gefragt, kann der ASK Voitsberg noch Meister werden? Ich sag's dir, wie es ist. Wenn der ASK Voitsberg jetzt alle restlichen 21 Spiele gewinnt, dann holt man 63 Punkte. Mit den aktuellen 5 Punkten, die man hätte, wären das 68 Punkte und damit wäre man in der Vorsaison nicht aufgestiegen, denn der GRK hat 69 Punkte geholt. In der Saison davor hätte es jedoch gereicht. Also noch ist dieser Zug nicht abgefahren, lieber ASK Voitsberg.
Also in Liga 2 ist viel möglich.
Das nicht.
Das aber eher nicht.
Das glaube ich auch nicht. Dann machen wir weiter mit der Partie Stripfing gegen Admira. Der nächste Sieg der Südstädter, Derby-Sieg am Dienstag und dann der 4. Auswärtssieg in Folge. Man ist in der Fremde umgeschlagen.
Ja, brutaler Lauf. Man, bis auf die erste Runde, wo sie halt eben gegen Kapfenberg verloren haben, läuft das Werkel. Also Silberberger und Stöger machen da einiges richtig. Und ja, mir gefällt auch einfach, wie die Admira spielt. Ich meine, die haben ja auch nur 4 Gegentore in 9 Runden kassiert. Genauso viele Gegentore wie Lustenau. Also so einer Defensive, die sich auch sehen lassen kann. Und vorne machen sie halt auch noch mehr Tore als Lustenau.
Die haben mittlerweile, finde ich, auch so ein Selbstverständnis, dass man einfach gewinnt, egal wie man spielt. Man holt die 3 Punkte, man hat bis zum Schluss einfach dieses Selbstvertrauen, so, auch wenn es jetzt dann nicht so gut läuft. Am Ende stehen wir mit 3 Punkten da.
Vor allem, was für mich auch ein richtiger guter Griff war von der Admira, sind einfach diese Celtic-Leihspieler. Mhm. Also ich meine, von Anderson war ja schon letztes oder?
Anderson.
Oh Jesus. Ja, ja. Anderson. Und der knüpft genau eigentlich dort an, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Ja,
ja, aber also wichtiger Trainer.
Stark.
Und Sammers ja auch. Zwei Schotten. Auch, ja. Ich glaube, das hat es im österreichischen Fußball generell noch nie gegeben, dass zwei Schotten in einem Spiel getroffen haben. Mhm. Und ich finde auch die Rolle von den Ala als Wegbereiter, also der hat sich im Grunde jetzt bei der Admira wieder neu erfunden. Wenn du diesen Vergleich ziehst zur Vorsaison, war er ja schon eher immer dieser Zielspieler war, wo die Bälle eben von Vinny Amor reingekommen sind, von links oder vom Friesenschicker, ja, tap in und fertig ist die Geschichte. Jetzt agiert er viel mehr defensiver, kommt aus der Tiefe und diese Pässe, also ohne Scheiß, also gerade dieses Zuspiel beim 1-0, ich meine, das ist pipifein gewesen und auch danach Riesenchance vorbereitet für Ristan. Da sieht man eben auch, dass Danny Ala nicht nur dieser Tapping-King ist, sondern dass der einfach unfassbar viel Gefühl im Füßchen hat. Taugt mir extrem, hat er in der Vergangenheit immer wieder gezeigt und ich finde es einfach nur interessant, wie oft der vom Verein zu Verein eben auch diese Rollen tauscht. Dass er einmal der Knipser ist und dann ist er wieder eher der, der eben ein bisschen tiefer kommend agiert und funktioniert momentan beides gut.
Sag mal, was ist WM 2026? Ralle, du hast Wahl. Ronny Waldo, Danny Ala, Tobias Hedl,
alles möglich. Slatansson hat die Frage gestellt, was steht einem Meistertitel von Admira Wacker noch im Weg? Ried scheint ja gerade mit einem kolossalen Ausfallschritt ausgewichen zu sein.
Kolossaler Ausfallschritt? Gehört auch einmal so dazu. Ja. Also ist ja jetzt auch nichts ganz Neues, dass er so ein Titelfavorit oder der, was auch schon längere Zeit jetzt Erster war, dass er dann einmal in ein, zwei Spielen einfach mal patzt und dann wieder in die Spur findet. Ich sag dir, dass die Admira hat jetzt gerade diesen Lauf, die Admira wird auch einmal stolpern und dann wird wahrscheinlich der SV Ried dann wieder zur Stelle sein. Also.
Oder Schwarz-Weiß Bregenz, denn auch die haben wieder gewonnen, 3-1 gegen den SV Horn. Unter der Woche die Verlängerung von Rege van Acker bis 2026 und er reitet weiter auf der SWB-Erfolgswelle. Also mit viel gerechnet in der Saison, aber mit diesem positiven Trend in Bregenz nicht.
Nein, ich auch nicht ganz. Weiß nicht, vielleicht schafft das Rege van Acker das, was damals ein Abdullah Ibrakovic bei Kaffenberg einfach auch geschafft hat. So irgendwie, dass du für so einen Trainer dann die extra Meilen gibst. Vielleicht nennen sie ihn ja auch Papa Regi. Weiß ja nicht, ja.
Naja, die haben halt eben auch. Ist das neuer Liga 2-Papa, der Regi?
Nein, ich glaube so, bei allem Respekt, ja. Abdullah Ibrakovic ist. Ja. Mein Wunsch-Daddy.
Okay. Nein, wir aus aber
man muss halt auch sagen, dass bei Bregenz, die haben auch einfach einen wirklich guten Kader, vor allem in der Offensive. Das haben wir das erste Mal gesagt und es funktioniert und es läuft.
Zwei Joker-Tore hat er im Grunde dann auch noch eingewechselt, mit an Theo Fetau und mit Renan. Renan hat also wieder getroffen und auch an Theo Fetau. Der ist immer wieder verletzt, kommt zurück und hat eigentlich eine richtig gute Quote auch in Liga 2. Und dann hat er für Schlagzeilen gesorgt, denn was hat er da für ein Leiberl gehabt? Why always me? Dieses Shirt habe ich auch gehabt. Also ich habe es mir nicht selber gemacht, sondern ich habe es mir damals bei Amazon bestellt. Bin oftmals damit fortgegangen und habe Party gemacht. Ja, er ist großer Mario Balotelli-Fan. Und so kommt man natürlich auch in die Zwara-Konferenz.
Ja, ist schon cool. Ich hätte mir das aber trotzdem irgendwann mal von Gustavo Balotelli Santos irgendwie erwartet, dass er sowas hat. Das wäre halt. Warum hat er das nicht gemacht?
Das Geile ist ja, der Fetau ist ja ausgeliehen von Alltag. Also im Grunde.
Oh, er könnte es ihm eigentlich noch verchecken. Weil die machen dann einen eigenen Online-Shop oder sonstiges.
Ja. Keine Ahnung. Aber möglich. Vielleicht ist es der Start einer wundervollen Geschäftsidee. Gegenüber der Krone hat er gesagt, ich habe ihn immer sehr gemocht, also Mario Balotelli, und ich sehe mich auch ein bisschen als einen Verrückten. Ich musste mich in letzter Zeit oft von Verletzungen zurückkämpfen, da hat das gerade gut gepasst. Also es läuft gut bei Fetau, es läuft gut bei Bregenz und...
Sag ruhig noch ganz kurz den Fakt, was du mir erzählst über Mario Balotelli, wo er jetzt hinkommt.
Ach so, ja, möglicherweise Intercity FC, dritte spanische Liga. Ja? Irgendwie eine Mixtur aus zwei Ex-Vereinen, nämlich Inter, Mailand heißt eigentlich nur Inter, ja, und Manchester City, also Intercity FC. Keine ja Ahnung. Alter, was wieder in der dritten spanischen Liga? Alter, Wechsel verdammt nochmal in Liga 2.
Danke, genau, ja, das wollte ich hinaus. Mehr wollte ich gar nicht.
Er ist kein St. Pölten, das ist ein Spieler, damit kann man Geld verdienen. Er ist erst 35 Jahre alt.
Eher Trikots verkaufen, aber.
Ja, das sicherlich ja.
Und das Stadion mal wieder füllen.
Das wäre auch cool. Vienna gegen Sturm 2. 2-4 verloren, ja, die Döblinger. Aber Alter, man, was war das für eine erste Szene der Partie? Warum dieser Pfiff? Ich meine, ja, das war ein Handspiel im Grunde, dann ist der Ball aber von der Hand im Grunde ins Tor gegangen und Schiri pfeift dennoch Elfmeter für Sturm 2.
Ja, ich kann es mir vielleicht nur so erklären, dass dieses Handspiel eine potenzielle Abwehr vom Wiener Goli irgendwie verhindert hat, weißt du, was ich meine? Und dass da, ja, dadurch ein Handspiel.
Ja, aber das macht ja keinen Elfmeter.
Ich kann es ja auch nicht so genau erklären, warum das so ist. Aber glaub mir, es waren. Ich war bei einem Match und es waren alle maximal verwirrt.
Ja, ich meine, ich habe da null Ahnung gehabt, also warum Schiedsrichter Samuel Sampel hat ja einfach nicht auf Tor entschieden, sondern wollte unbedingt diesen Elfmeter geben und hat ihn dann schlussendlich auch gegeben. Unterm Strich war es ja wurscht. Denn Sturm 2 hat 4-2 gewonnen. Ey. Letzte Niederlage am 23. August. Die Wiener, die Wundertüte der bisherigen Saison, finde ich.
Also Wiener Spieler sind in der Saison absolut nicht fad. Also es fallen da enorm viele Tore. Es gab nur ein einziges Spiel und das war der erste Spieltag, wo nur ein Tor gefallen ist. Da haben sie in Liefering gewonnen, 1-0. Und sonst, Alter, da hast du vor allem die letzten Wochen, ja, 6-3 gewonnen beim SV Horn, 3-1 gewonnen gegen Rapid 2, dann verlieren sie 2-3 in Bregenz und jetzt 2-4. Und ich glaube, es war von der Reihenfolge jetzt nicht ganz richtig, weil es Nachtragsspieler gab, aber halt arg.
Ja, aber ich glaube, sie
du siehst nichts Fades bei der Wiener auf jeden Fall. Jetzt
sie würden, glaube ich, es cooler finden, wenn es weniger spektakulär und dafür effizienter ist, weil mehr Punkte könnten da schon raufkommen aufs Konto der Wiener. Hat auch der Louis 1894 geschrieben. Wie kann die Wiener mehr als doppelt so viele Tore als Lustenau geschossen haben, gleichzeitig aber mehr als viermal so viele bekommen haben? Das ist eben das Problem in der Defensive. Haut es nicht so ganz hin bei der Wiener. Amstetten gegen Kapfenberg 3-0. Stranger Jubel von Sebastian Leimhofer.
Kannst du den nachmachen?
Das hat was Esoterisches. Man hat sich dann entschuldigt, ist ja auch, oder ich meine, er hat sich dann auch wieder zurückgegangen und ist ein bisschen, man entschuldigt beim Karpfenberger Anhang oder bei seinem Ex-Verein und hat das dann ein bisschen wieder revidiert, aber es waren so komische, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe es gerade nicht so im Kopf, wie er gejubelt hat.
ich kann es jetzt nicht machen. Ja. Wirklich. Aber ein anderer, der, finde ich, richtig stark in dieser Saison performt, Yannick Wanner, der Cousin von Paul Wanner, on fire. Freistoßtor und generell 3 Tore, 6 Assists in 9 Spielen. Das ist der Topscorer in Liga 2.
Ja, jetzt stell dir mal vor, der wäre noch in Bregenz geblieben. Dann wäre Bregenz wahrscheinlich Erster.
Ja, dann gefällt mir sehr gut die Entwicklung und ich glaube, dass wir den auch über kurz oder lang eine Etage höher sehen werden in der Bundesliga. Für mich einer der Shootingstars in dieser Saison, obwohl er eben auch schon in der Vorsaison gut funktioniert hat.
Ja, ich finde generell, Amstetten macht das mittlerweile eigentlich ganz gut. Also dabei solide im Mittelfeld drinnen.
Gefällt
darauf
mir
können
auch
sie aufbauen, ja.
Rapid 2 gegen FAC haben wir heute eh schon thematisiert. 2-0, ein Wurmbrand-Tor und auch ein Hiedl-Treffer sorgen für 3 Punkte in Wien-Hütteldorf. Der MAPF 16 hat die Frage gestellt, wie stark, schwach findet ihr Rapid 2? Können sie die Top 5 halten?
Mehr stark als schwach. Top 5, puh, weiß ich nicht. Vor allem, da musst halt immer auch schon ein bisschen den Winter auch abwarten, was passiert halt eben mit denen, die was überperformt haben oder richtig stark performt haben. Was macht die Kampfmannschaft von Rapid mit denen? Ich sehe sie deswegen eher halt eben im gesicherten Mittelfeld jetzt da, ja. Nicht so die vorderen 5, sondern eher mal so zwischen 7 und 8 oder sowas.
Aber schon im Grunde ist Liga 2 dazu da, um Spieler zu entwickeln.
Eben.
Sprich, da geht es jetzt ja nicht um die Top 5 zu kommen, sondern eben um auch Spieler für die Kampfmannschaft, für die Bundesliga dann weiterzuentwickeln. Aber schaut wirklich alles sehr gut aus bei den jungen Hütteldorfern. Weniger gut das Ergebnis in Ried für die Innviertler 2-4, haben wir auch schon thematisiert heute. Irgendwie ist so ein bisschen so, dass das Rieder Mojo weg. Also dieses Feeling, was wir da zu Beginn der Saison gehabt haben, wo ich das Gefühl hatte, Alter, die rasieren über alles drüber. Das wird eine mega langweilige Saison. Aber nur 4 Punkte in den letzten 4 Spielen, darunter ja auch dieser knappe Sieg gegen den SKU. Sie sind hinten sehr fehlanfällig.
Ja, es ist irgendwie auf einmal der Wurm drinnen, gerade vor allem die Defensive haben wir ja schon das Öfteren noch gelobt, vor allem eben so mit Niki Havener und Co. Bitte auch, dass er jetzt da mit Gelb-Rot runtergeflogen ist. Wegen Kritik, wenn ich mich jetzt nicht irre, war das. Szene jetzt eh nochmal rausgesucht gehabt auch. Ja, vor allem, weißt du, was ich so bitte auch deswegen finde, weil die spielen jetzt dann nach der Länderspielpause auswärts bei Austria-Lussenau. Und wie schon vorher erwähnt, die haben 4 Gegentore. Und was brauchst du? Irgendwie einen Kopfballstarken, vor allem bei den Standards, Niki Havener. Und der ist jetzt gesperrt.
Ja, generell. Schwierige Situation für Ried, denn die nächsten Runden, da kommen wirkliche Kracher auf die Rieder zu, mit Lustenau, mit Kapfenberg und Admira, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Alpen-Mourinho hat auch die Frage gestellt, wie groß kann der Punkteabstand zu Admira sein bis zur Winterpause, um dennoch mit der Leverkusen-Semmel nächstes Jahr in Liga 1 rechnen zu können.
Wie groß kann der Punkteabstand sein zu Admira?
Ich glaube, man darf das jetzt auch nicht. Also, es ist eine Phase, wo es nicht gut läuft, ja. Aber eh, wie du heute schon angemerkt hast, ich gehe davon aus, dass die Admira auch noch so eine Phase haben wird und dass die Rieder sich auch wieder fangen, weil die Qualität, die ist vorhanden. Bleibe dabei. Und abschließend am Sonntag um 12.30 Uhr wurde angestoßen in der Red Bull Arena Liefering gegen Lustenau. Es gab mal wieder ein 1-0-Sieg der Austria. Habe ich vorher getippt in der letzten Zwarer-Konferenz?
Harald auch? Ja, der hat auch 0-1 tippt. Ich habe 1-2 tippt.
Inwiefern ist Austria-Lustenau ein Teil des Titelkampfs? 7 Punkte hat man Rückstand.
Ja, ich meine, muss man ja schon eigentlich am Zettel haben, wenn man jetzt, wenn ich auf die Tabelle schaue. Das Einzige, was mir so ein bisschen... Sie haben halt schon die drittschwächste Offensive mit 8 erzielten Toren. Dafür halt eben die beste Defensive mit Admira. 3 Siege, 6 Remis. Ja, können natürlich, wenn er 1-2 Siege mehr dabei wären, ja, dann würde ich sie schon eher in diesem Kreis sehen. Aber wenn die Austria-Lustenau so weitermacht, dann werden sie sicher da oben ein Wörtchen mitreden können.
Austria-Lustenau, das einzige österreichische Profiteam in dieser Saison noch ohne Niederlage. Gab auch 2 Fragen. Der Linus hat gefragt, wie seht ihr Lustenaus Aufstiegschancen nach dem Lieferingsspiel und was sagt ihr zu der fatalen Abseits-Fehlentscheidung? Denn das müssen wir uns jetzt schon einmal anschauen. Also, ich habe schon viel Fehlentscheidungen in Liga 2 gesehen, aber diese Abseitsposition, also diese vermeintliche Abseitsposition, die toppt, glaube ich, ziemlich alles.
Ja, die ist bitter. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe sowas wirklich nicht, wie man das so nicht sehen kann. Also ich meine, ich glaube, der war ja, wie viel, sicher 2-3 Meter nicht
zwei, drei Meter,
im Abseits.
5 bis 8 Meter hätte ich jetzt mal
gesagt. 5 bis 8 ist wieder zu viel.
Ja, nein, also Entschuldigung, wo schaut ihr das an, wo der gestanden ist, wo die Linie ist. Also keine Ahnung, hat man einfach komplett den Liefering-Kicker übersehen.
Ja.
Hat ja auch Seifedin Djabi dann via Twitter bzw. X dann auch nochmal angemerkt, dass er das nicht ganz verstehen kann. Seifedin Djabi, auch der Goldtorschütze davor per 11 Meter, also wie er den verwertet hat, Bombe. Ivica Vastic Feelings sind da hochgekommen bei mir.
Also das ist ein 11 Meter 100% Weiterempfehlung, ja, dass man den so reinschießt, weil der war knallhart.
Aber den hätte es nie und nimmer geben dürfen.
Na, schau, da gleicht es dann wieder
ein bisschen aus. Ja, da gleicht es aus. Ich meine, der Alex hat auch gefragt, ist die Abseitsentscheidung gegen Lustenau die Fehlentscheidung der Saison? Ich finde auch dieser Elfmeterpfiff davor, also Entschuldigung, das war doch, da ist ja, der Liefering-Kicker als erstes dran.
Ja.
Und im Grunde trifft der Lustenau-Kicker den Liefering-Kicker. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wer es war. Und dann gibt der Schiri 11 Meter. Also macht für mich null Sinn.
War das eigentlich vor dieser fatalen Fehlentscheidung beim Abseits oder danach?
Ja, es war davor.
Es war davor. Okay.
Also davor,
ja,
gut, dann haben sie sich gedacht, um Gottes Willen.
So, nein, habe ich nicht
gesehen. Habe ich nicht gesehen, aber ja. Gut, also Lustenau trotzdem gewonnen, 3 Punkte drauf. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Quotenfokus.
Werbung.
Gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Admiral-Topspiel der 10. Runde in Liga 2. Das da lautet Admira Wacker gegen den SKU Amstetten. Die Quoten hierfür: Sieg Admira 1,8, Remis 3,85 und Sieg Amstetten 3,55. Was tippen wir, beziehungsweise wie schaut die Ausgangslage aus?
Ja, als Favorit schon ganz klar die Admira natürlich zu sehen. Vor allem die letzten beiden Duelle hat ja auch die Admira jeweils 3:1 gewonnen. Und den letzten Amstetten-Sieg gab es am 28. April 2023, also eigentlich eh nicht so lang her, ja, in der Südstadt. Aber ich gehe da schon davon aus, dass die Admira jetzt dann das 9. Spiel in Folge ungeschlagen bleibt und halt eben auch gewinnt.
Ich glaube aber trotzdem, dass er ein harter Fight wird. Also am Stecken in dieser Spiel, also in dieser Saison Spielzeit richtig gut unterwegs. Vor allem wenn Janik Wanner und Co., wenn die richtig gut reinstarten in die Partie, dann könnte es eng werden für die Admira. Aber ich glaube auch an einen Sieg der Silberberger 11. Mein Tipp 2:1 und deiner?
Ich sage 1:0.
1:0. Knappe Partie auf jeden Fall in der Südstadt. Jetzt eine kurze Pause und dann geht's weiter mit FAK Zwarer Konferenz.
Werbung.
Gut. Bei uns geht's weiter mit der Rubrik FAK Zwarer Konferenz. Hier stehen eure User-Fragen im Fokus und wir starten mit einer vom Matthias Riemer. Welches aktuelle Liga 2-Stadion hat für euch den größten Kultfaktor und warum? Also, das ist eine total einfach zu beantwortende Frage.
Auf 3 nehmen wir das Stadion, okay? 1, 2, 3, Hohe Warte.
Ah, natürlich, Hohe Warte ist eh klar. Nein, ich glaube, es gibt wenig Stadien in Österreich, die mehr Kultfaktor versprühen als die Hohe Warte.
Ja, muss halt schon nennen. Also ist auch ein schönes Plätzchen halt eben dort und hat es mir auch schon noch andauern.
Ich bin trotzdem gespannt, wann man an diesen Punkt kommt bei der Wiener, dass man eben auch da mal dieses Stadion adaptieren muss. Gell? Yeah. Und wie man dann eben aber auch diesen Charme aufrechterhält. Denn das wird dann schwer sein, weil das ist dann oftmals bei, gerade ich denke da immer an das Vicente Calderón von Atletico Madrid. Das war, finde ich, eines der geilsten der Liga-Stadien, die es in den 10er Jahren gegeben hat, einfach auch mit der Stimmung her. Und das war an der Metropolitano, ist zwar schön und gut, aber das ist halt so eine moderne Superschüssel und versprüht für mich wenig Charakter.
Ja, bin ich auch gespannt. Ich meine, bei der Wiener lässt man sich ja diesbezüglich auch schon ein bisschen Zeit, weil man ja eben auch keine Betonschüssel hinstellen will. Mhm. Ja, aber es gehören auf jeden Fall Adaptierungen hin, vor allem den Gästesektor und so weiter. Das muss ja auch noch überdachen. Ja, schauen wir mal. Wird aber jetzt noch nicht ganz so relevant sein.
Taku Bling Bling hat die Frage gestellt, von den aktuellen 5 Teams, die oben sind, außer Rapid 2, wem wollt ihr am ehesten in der Bundesliga sehen, aufgeteilt in Prozent für alle Teams? Das habe ich jetzt im Vorfeld nicht gemacht.
Ich habe es mal ganz einfach gemacht. Ich habe gesagt, 5 mal 20% an die ersten 5 beziehungsweise 6, weil da eben Rapid ja dabei ist da oben. Ja, bitte gerne.
So, ich glaube, Admira, Bregenz, Ried, auch Kapfenberg und Lustenau. Ich glaube, dass vor allem, jetzt werden natürlich viele sagen, naja, der Kapfenberg in der Bundesliga. Ich glaube, dass da was entsteht. Ich glaube, dass das funktionieren kann in Zukunft. Wir kennen ja, Alter, was willst du, Kapfenberg in der Bundesliga? Ja. Also ich glaube, dass da schon auch was entsteht und dass dieser Verein und der Club werden kann, der auf lange Frist auch eine interessante Rolle in der Bundesliga spielen kann. Vielleicht jetzt nicht, aber perspektivisch schon. Lustenau sowieso, wird das Stadion umgebaut. Danke für diese fast täglichen Updates via Instagram und Co. Ich bin großer Fan davon. Da ist jetzt da eine, ich glaube, die Gästetribüne ist jetzt überdacht. Schaut richtig geil aus. Ich freue mich auf das neue Stadion. Schwarz-Weiß Bregenz, auch da natürlich ein Kultstadion, Bodenseestadion. Admira gehört sowieso rauf und Ried mit den meisten Fans in Liga 2 gehört natürlich auch, ich meine, die haben im Grunde alles, um ein Bundesliga-Fan zu sein.
Also ich mir schon ziemlich crazy vorstellen, du hast dann einfach, stell dir vor, Ried steigt auf, du hast einfach dann LASK, Blau-Weiß Linz und die SV Ried da oben.
Das wär, boah, ja.
knackig. Also
das wär natürlich heftig. Ja. First Havana FC, der hat schon bei der ANSA-Konferenz, glaube ich, die Frage gestellt, wer fliegt zuerst?
Stimmt, ja. Ja, ich glaube.
Leinders ja. Oder Messner, jetzt hat er die Frage gestellt, wer fliegt zuerst, Max Senft oder Memo Sütschü?
Shaban Uzun von Lafnitz.
Passt. Sorry. Bleibst dabei.
Sorry, wirklich sorry.
Mario, SVR, was sagt ihr dazu, dass die SV Ried momentan den Faden etwas verloren hat? Ich glaube, das haben wir eher schon ein bisschen thematisiert.
Passiert.
Ja, passiert. Na, und bleibt dabei. Die werden wieder zurück in die Spur finden. Vielleicht kommt eben auch diese Länderspielpause gerade zur richtigen Zeit. Mhm. Auch wenn wieder ein paar Spieler bei den Nationalteams sind, vor allem der Fabian Wohlmuth. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob viele andere auch dabei sind, aber wurscht. Machen wir weiter. Zwei Fragen haben wir noch. Nico Nehmer. Ist Schwarz-Weiß Bregenz die wahre Nummer 1 im Ländle? Gehen wir so jetzt mal generationstechnisch durch. Du bist in den 10er, in den Nullerjahren bist du fußballerisch sozialisiert worden und die in den 90er Jahren. Mit was für einer Nummer 1 im Ländle bist du aufgewachsen?
Das klingt urdeppert, aber es müsste eigentlich Alltag gewesen sein.
Ja, aber passt ja. Ja. Es ist ja im Grunde, du wächst auf in den Nullerjahren, ja. Da war eben Alltag die große Nummer und so ist es dann in deinem Kopf verankert. Ich bleibe dabei, für mich ist es im Austria-Lustenau. Mhm. Denn auch wenn Schwarz-Weiß Bregenz in den 90ern auch in der Bundesliga war, ich finde, Austria-Lustenau hat damals eben so ein, was es ist, so diese Aufbruchsstimmung versprüht und da war das Stadion gut besucht, du hast einfach coole Spieler gehabt mit Sammy Kuyu und Co. Von dem her ist für mich im Kopf Austria-Lustenau die größte Nummer im Ländle, aber das habe ich einfach im Kopf so abgespeichert. Also
ich habe halt eben so an die Erinnerungen vom Schwarz-Weiß Bregenz, kann mich noch so erinnern, wo sie ja damals 0-9 gegen die Austria verloren haben, ja. Zum Beispiel. Das sind so meine einzigen Anfangserinnerungen, so wirklich an Schwarz-Weiß Bregenz.
Ja, Axel Lavare, es hat so viele geile Kicker gegeben von Schwarz-Weiß Bregenz. Es ist ja auch wirklich ein geiler Verein und da taugt mir total, dass sie wieder zurück sind in Liga 2. Aber wenn ich eine Entscheidung treffen müsste und so wie man eben aufgewachsen ist, ich glaube, ganz viele Kinder, die was weiß ich, 2008 oder 2009 geboren sind, für die ist Happeck auch die größere Nummer im Kopf höher als der GRK, weil die den GRK nie in der Bundesliga erlebt haben.
Ja, wird wohl so sein. Ja. Und diese Kinder sind mittlerweile schon 16, 17.
Genau. Ja. Aber jetzt erkennen sie, dass der GRK eine größere Nummer ist. Abschließende Frage, Stefan Hübinger via Instagram. Wer sind die zwei Absteiger für diese Saison neben Stripping?
Sportlich oder?
Ich glaube, es gibt nur einen weiteren Abschluss. Also ich glaube auch, dass für Lafnitz extrem eng wird. Da passt vieles nicht. Ich glaube, dass, wen habe ich eigentlich jetzt im Kopf gehabt? Das habe ich schon wieder vergessen.
Also ich habe im Kopf gehabt, trotz allem Kreuzberg.
Ja.
Ich glaube einfach, dass das bis zum Ende noch sehr schwer wird und knapp, aber ich kann mir eben auch schon noch leider vorstellen, dass es Kreuzberger Leben erwischen wird. Und Lafnitz habe ich halt eben auch da stehen, ja. Vielleicht auch noch Sturm 2, wenn sie in einen Negativstrudel kommen. Ich glaube eher auch nicht dran, ja. Aber man muss ja auch bedenken, die sind ja auch im Youth League Einsatz. Übrigens Rapid 2 ja eben auch noch. Ja. Also von daher schauen wir mal.
Ich glaube eher, dass für Stripfing eng werden könnte.
Ja, das davon bin ich ja rausgegangen.
So. Überleitung zum Laola 1 Tippspiel und wie bereits gestern in der ANSA-Konferenz tippt unser lieber Regisseur Sebastian Steiner die 8 Spiele der kommenden Liga 2 Runde durch. Es gibt eine Rotation am Moderatorenplatz. Der Patrick übernimmt den Part bei der Regie und...
Hallo,
Mikro. Echt, du meldest dich jetzt sogar dazu. Ja, aber das finde ich gut.
Geht das an? Ah ja, hallo ja. Mikro. Ja,
also, Boom. Den Patrick sieht man jetzt zwar nicht, der Sebastian muss ich ein bisschen klar machen. Oder was?
Nein,
passt, schaut zwar ein bisschen Bojot aus, aber
nein,
das passt schon, das ist authentisch, finde ich. Sebastian ist größer als 1,70 Meter und hat jetzt die große Ehre, die 8 Spiele der kommenden Runde durchzutippen. Sebastian, bist du ready?
Ich bin ready, ja.
Sehr gut, dann gehen wir es durch. Stripfing gegen Kreuzberg.
3-1 für...
Ja. Okay, alles klar. Also kein weiterer Punktezuwachs bei Kreuzberg. Lafnitz gegen die Wiener.
0-2.
Also. 0-2. Weiterhin die Oststeirer ohne Sieg. SV Horn gegen Sturm 2.
1-1.
1-1. SFC gegen Schwarz-Weiß Bregenz.
1-2.
Also der Erfolgslauf geht weiter für Bregenz. Austria Lustenau noch gegen SV Ried. Absolute Top-Match.
Ja.
Ja, das wird schwierig.
2-2.
2-2. Austria Lustenau schießt 2 Tore. Okay. Alles gut. SGN St. Pölten gegen den FC Liefering.
1-0.
Mhm. Kapfenberg gegen Rapid 2.
1-2.
1-2, weiterer Sieg für Rapid. Und zum Abschluss das Admiral-Topspiel auf Low Lines um 10.30 Uhr. Admira gegen SKU Amstetten.
2-0.
Patrick, bist du zufrieden? Meld dich auch jetzt aus dem Off. Die Stimme aus dem Off.
Ja, ich muss es noch ein bisschen besser verkaufen, weil es ist immer so mit einem kleinen Fragezeichen.
aber das könnte jetzt vielleicht eine dauerhafte Rubrik werden, dass der Sebastian im Grunde alle Spiele durchtippt. Denn ich finde es irgendwie fad, wenn wir das durchtippen. Werden das sicherlich auch versuchen, in den nächsten Episoden aber ein paar User einzubinden. Denn die Holde von Patrick ist ja nach wie vor auf Platz 1 und sie hat uns versprochen, dass sie nach 10 Runden, und es wäre im Grunde in nach dem nächsten Spieltag, dass sie dann die 11. Runde tippt.
Ja, wenn sie nicht so wie wir immer wieder vergisst zu tippen, dann ja.
Ja, das stimmt natürlich, aber ich bin trotzdem auf Platz 5 in der Liga 2 Gruppe. Also joint, ich habe glaube ich gestern den Link falsch gesagt, das war tippspiel.lol1.at und nicht lol1.tippspiel.at. Also tippspiel.laola1.at. Wie oft verspreche ich mir eigentlich während einer Episode? Egal, das war Zwarer-Konferenz Episode 104. Wie bereits gestern erwähnt, wir haben die 1000 Abonnenten auf YouTube geknackt und freuen uns über jeden 10.000. Zuwachs. Was habe ich gesagt?
1000.
Alter, was ist los mit mir? 10.000 Abonnenten. Aber eigentlich hätte ich gern 100.000 Abonnenten. Also bitte folgt uns auf YouTube und schenkt uns 5 Sterne im Podcatcher eures Vertrauens. Und am Ende ist nur noch eines zu sagen. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2.
Ciao. Servus.
Was?
Bitte? Jungs und Mädels, ich schau auch Liga 2.
Was?
Bitte? Ich schau auch Liga 2.
Was?
Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.